Ja, bevor wir hier einsteigen in das Wort, wollte ich noch kurz daran erinnern, und vielleicht machen wir das auch ganz kurz, dass wir zusammen beten für einmal für unsere Geschwister im neuen Land, die gerade einen Einsatz machen und heute Nachmittag auch eine Weihnachtsfeier organisieren für die Drogenabhängigen hier in der Stadt, die teilweise keine Hoffnung haben, kein Zuhause oder jedenfalls keine Verbindung mehr nach Hause, die getrieben sind von ihrer Sucht, die festhängen mittendrin in der Finsternis, und für diese Menschen findet gerade der Einsatz Christmas in the City statt, für den wir auch weiter beten sollten. Der dauert, glaube ich, noch bis zum 28., oder? Ich glaube, bis zum 28. Und heute ist eben auch Weihnachtsfeier. Morgen. Morgen. Entschuldigung, klar, morgen. Ja, sorry, wir haben ja noch 23. Ist immer eine spezielle Geschichte, die Weihnachtsfeier, sehr bewegend oft, sehr ins Herz gehend für die Leute auch. Und lass uns doch einfach kurz dafür beten, dass Gott einfach ein Wunder tut in dem einen oder anderen, ihn frei macht, ihm begegnet ganz persönlich. Und dass auch unsere Geschwister im Dienst gestärkt werden, die teilweise auch von überall her hier nach Hannover gekommen sind, um den armen und fertigen, kaputten Leuten hier in der Stadt zu dienen. Lass uns das jetzt mal ganz kurz tun. Und lass uns auch an Petra denken, die im Krankenhaus liegt mit einer doppelseitigen Lungenentzündung. Können wir gleich in einem Abwasch machen. Ja, zwei oder drei können auch von euch kurz beten. Und wir loben und preisen dich dafür, dass du der Gott bist, der uns rettet aus der Finsternis und uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Jesus, wir danken dir, dass du der liebe Sohn bist, der Sohn der Liebe, der diese Macht hat, uns aus den Ketten der Finsternis zu befreien.
Wir bitten dich, dass du dein Werk tust, die kommenden Tage auch, dass du unsere Geschwister im Dienst segnest, sie stärkst und ermutigst und ihnen beistehst, ihnen vorangehst, sie schützt und bewahrst und deinen Segen über sie ausgießt, dass sie ein Segen sein können, Licht und Salz in dieser Stadt hier, in dieser Zeit. Und wir danken dir dafür, dass du dich um alles kümmerst. Bring dir auch Petra, bitte nicht, dass du sie segnest und anrührst und heilst. Jesus, preisen dich und danken dir jetzt. Amen. Okay, gut. Wir sind im Propheten Hosea. Und diejenigen, die intensiv mitgehen und vielleicht auch schon vorgucken immer, na, was kommt jetzt nächste Woche dran? Sind wir endlich fertig mit Buße? Luther hat so schön gesagt, in den 95 Thesen am Anfang, ganz am Anfang dieses der 95 Thesen, die ja sozusagen das Grunddokument des evangelischen Glaubens sind. Ich weiß nicht, ob jemand von euch die 95 Thesen schon mal gelesen hat. Und sie fangen an damit, dass Luther sagt, als unser Herr Jesus sagte, tut Buße und glaubt an das Evangelium, da wollte er, dass unser ganzes Leben Buße sei. Wir werden da nie rauskommen. Es wird nie der Tag sein, wo du sagen kannst, okay, Thema Buße abgehakt. Deswegen, entspann dich, sei locker, wenn dich das Thema nervt. Sondern lass dich vielmehr auf das ein, was Gott mit dir vorhat. Denn Buße ist sowas Wunderbares. Weißt du nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet, zur Umkehr? Es ist was Wunderbares, etwas Tolles, nach Hause kommen zu können. Wisst ihr, ich habe in den letzten Zeiten so oft die Geschichte vom verlorenen Sohn mit jungen Geschwistern gelesen und begeistert mich immer so. Ich habe ein ganzes Buch über den verlorenen Sohn gelesen von Wilhelm Busch, dem Pastor, dem Essener Pastor. Nicht zu verwechseln mit dem Schriftsteller Wilhelm Busch. Es ist ein wunderbares Buch, Jesus, unsere Chance, wo er Satz für Satz das Gleichnis vom verlorenen Sohn auslegt. Und das ist so herrlich, dass du und ich, dass wir nach Hause kommen können. Dass wir nicht in der Schweinegrube sitzen bleiben müssen. Buße ist ein wunderbares Vorrecht, was wir haben. Dass Gott uns zur Buße ruft und nicht mit dem Hammer auf uns draufschlägt, dass wir Matsch sind, wir kleinen Ameisen, wozu er alles recht hätte, sondern dass er sagt, komm doch bitte nach Hause. Das ist so eine wunderbare, gute Botschaft, so was Wunderbares. Deswegen, lass uns doch nicht darüber murren und jammern und klagen, dass Gott immer wieder sagt, na, kehr um, sondern lass uns das als Chance begreifen. Lass uns das, uns daran erfreuen, dass unser Leben, dass Gott unserem Leben so viel Wert beimisst, dass er an uns arbeitet. Dass Gott wirklich den Glauben hat, dass aus deinem Leben noch was werden kann. Das hat er. Er hat den Glauben, dass aus deinem Leben noch was wird. Dass dein Leben was bringt. Dass es Sinn macht. Und dass es nicht am Ende, wenn du dein Leben aushauchst, einfach nur ein verpfuschtes Leben ist. Er hat diesen Glauben. Und deswegen predigt er Buße durch seine Propheten. Deswegen ruft er Menschen zur Umkehr, weil er den Glauben hat, weil er weiß, wenn ihr zu mir kommt, wenn ihr das lebendige Wasser von mir empfangt, wenn ihr euch reinigen lasst und erfüllen lasst mit dem Heiligen Geist, dann wird Großartiges in eurem Leben passieren. Den Glauben hat Gott für dich. Weißt du das? Er hat was mit dir vor. Und nicht nur mit dir, sondern hier auch mit uns als Gemeinde. Wisst ihr, Geschwister? Das ist auch eine Botschaft, die er uns als ganzen Gemeinde sagt. Er hat auch was mit uns vor. Er gebraucht uns schon. Er wirkt in uns. Ja, er tut sein Werk. Aber er möchte noch weitergehen mit uns. Das ist die Botschaft heute Morgen. Er geht weiter. Und er ruft uns, mit ihm mitzukommen. Und lass uns Hosea 8 lesen, einfach als Ganzes. Und wir werden dann aber auch noch ins Markus-Evangelium gehen. Hosea 8. An deinen Mund das Horn. Was bedeutet das? Schlag Alarm. Na, das Widderhorn. Heute fahren sie dann mit Martins Horn. Ne? Damals war es das Widderhorn. Ne? Gefahr im Anmarsch. Was ist diese Gefahr? Ja, der Prophet ist heftig. Wir würden immer sagen, wenn da ein Angriff kommt, ne, die Soldaten kommen, die Übermacht, die feindliche Macht, die Assyrer kommen. Wir würden sagen, ja, das ist die böse Bedrohung aus dem Osten oder Norden. Die bösen Menschen, die bösen Heiden. Gott deutet das anders. Er sagt durch den Propheten, wie ein Adler kommt es über das Haus des Herrn, weil sie meinen Bund übertreten und mit meinem Gesetz gebrochen haben. Sie schreien zu mir um Hilfe. Mein Gott, wir kennen dich, wir, Israel. Doch Israel hat das Gute verworfen. Der Feind jage ihm nach. Das hört sich brutal an. Der Feind greift an und Gott sagt, macht mal. Das ist schon richtig so. Und wir fragen uns, wieso? Sie schreien doch zu Gott um Hilfe. Wird uns denn nicht gesagt, dass jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, errettet wird? War es nicht Petrus, der auf dem Wasser gegangen ist zu Jesus hin, weil Jesus ihn gerufen hat und dann Angst bekommen hat und dann ins Wasser gesunken ist, als er den Sturm um sich herum sah und geschrien hat, Herr, hilf! Und Jesus hat ihn gepackt und herausgezogen. Warum? Warum hilft Gott hier nicht? Warum ist er so hart? Weil Israel etwas behauptet, was nicht stimmt. Sie sagen, mein Gott, wir kennen dich, wir Israel. Wir haben doch ein Anrecht auf Hilfe. Wir haben doch ein Recht auf Hilfe, weil wir sind doch diejenigen, die dich kennen. Die Heiden, die kennen dich nicht. Die, die nicht an dich glauben. Aber wir kennen dich doch. Du hast dich uns offenbart. Du hast auch gesagt, dass du unser Gott bist und wir dein Volk sind. Also haben wir doch einen Anspruch auf Hilfe. Wir sind doch Gottes Gemeinde, dann haben wir doch einen Anspruch auf Hilfe. Wir sind doch Gottes Kinder. Wir kennen dich doch, Gott. Es ist so wie die Situation, die Jesus beschreibt. Viele werden kommen und sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen, was weiß ich, noch alles getan? Und Jesus sagt, fort mit euch, ihr Übeltäter, ich kenne euch nicht. Und dann sagen sie, doch, wir kennen dich. Wir kennen dich, wir Israel. Und was antwortet Hosea, der Prophet, durch den Geist Gottes erleuchtet? Israel hat das Gute verworfen. Fand ich sehr interessant. Sie leben als
Gottes Volk, sie wissen ja so viel über Gott, aber das Gute haben sie verworfen. Und haben damit etwas ganz Wesentliches, lassen etwas ganz Wesentliches außen vor. Nämlich, dass Gott der Gute ist. Wir werden gleich noch lesen, der Einzige, der gut ist. Der Einzige, der gut ist. Sie haben das Gute verworfen. Das, was wirklich gut ist, wollen sie nicht hören. Wir kommen darauf später noch zurück. Ich lese jetzt erstmal die weiteren Verse hier. Sie selbst haben Könige gemacht, doch es ging nicht von mir aus. Sie haben Oberste eingesetzt und ich wusste es nicht. Über die ganzen Königsgeschichten haben wir schon geredet, wie sie Könige eingesetzt haben und abgesetzt haben. Ihr Silber und ihr Gold verwendeten sie für ihre Götzenbilder, damit es vernichtet wird. Er hat dein Kalb verworfen, Samaria. Mein Zorn ist gegen sie entbrannt. Wie lange sind sie zur Reinheit unfähig? Denn es ist von Israel, dieses Kalb, was sie gemacht haben, in Bethel und im Norden, in Dan, haben sie diese Kälber aufgestellt, diese goldenen Stierbilder im Tempel Gottes. Jerobeam, ganz am Anfang des Reiches Israel, hat das getan. Und es haben alle Könige weiter durchgehen lassen, haben dort die Gottesdienste gefeiert, damit die Leute nicht nach Jerusalem zum wahren Tempel, zum Tempel Gottes hingehen. Gold und Silber haben sie dafür verwendet. Ihr Gold und Silber haben sie sich zu einem Standbild gemacht. Es ist zu ihrem Gott geworden, ihr Gold und ihr Silber. Denn es ist von Israel. Das hat ein Handwerker gemacht, kein Gott ist das. Vielmehr wird das Kalb Samarias zu Stücken werden. Gott führt hier den Israeliten vor. Leute, das, was ihr euch zum Gott macht, das, was ihr anbetet, das ist menschengemacht und das wird vergehen, das wird in Stücke gehauen werden, das besteht nicht. Ja, Wind säen sie und Sturm ernten sie. Ein Halm, der nicht spross, bringt kein Mehl. Selbst wenn er etwas brächte, würden Fremde es verschlingen. Hier sind zwei Bilder. Das eine ist ein ganz typisches Sprichwort, was man im deutschen Sprachraum ganz typischerweise kennt. Ist aus der Lutherbibel in das allgemeine Deutsch eingeflossen als Sprichwort. Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Das kommt hier aus Hosea. Ich denke, da muss man gar nicht viel drüber erzählen, was das bedeutet. Wir als Menschen wissen das in vielfältiger Hinsicht, wie viel wir in dieser Welt tun und am Ende schlägt es uns doppelt und dreifach zurück ins Gesicht. Ein Halm, der nicht spross, bringt kein Mehl. Hier geht es wieder um dieses ganz typische Bild der Landwirtschaft. Jesus sagt, das Samenkorn, das muss in die Erde fallen und sterben. Dann bringt es viel Frucht. Ein Halm aber, der nicht sprost, bringt kein Mehl. Und er sagt, selbst wenn es was brächte, also das geht eigentlich gar nicht, aber wenn irgendwie ein Wunder geschehen sollte, sagt Gott, wird es nicht bleiben. Fremde werden es verschlingen. Verschlungen ist Israel. Jetzt sind sie unter den Nationen wie ein Gefäß geworden, an dem man keinen Gefallen hat. Denn sie sind nach Assur hinaufgezogen. Ein Wildesel bleibt für sich allein. Ephraim aber spendet Liebesgeschenke. Auch wenn sie unter den Nationen Liebesgeschenke annehmen, will ich sie jetzt sammeln, dass sie sich bald winden wegen der Last des Königs der Fürsten. Da spielt er darauf an, dass Israel, das Nordreich, zerstört wird unter dem mächtigen König der Assyrer. Ja, Ephraim hat die Altäre vermehrt. Zum Sündigen dienen sie ihm. Altäre zum Sündigen. Schriebe ich ihm 10.000-fach meine Gesetze auf, wie Fremdes würden sie geachtet. Als Schlachtopfer meiner Opfergaben opfern sie Fleisch und essen es. Der Herr hat kein Gefallen daran. Jetzt denkt er an ihre Schuld und sucht ihre Sünden heim. Nach Ägypten werden sie zurückkehren. Israel hat den vergessen, der es machte, und hat Paläste gebaut stattdessen. Und Juda hat die befestigten Städte vermehrt. Aber ich werfe Feuer in seine Städte, das verzehrt seine Paläste. Hier sind viele Punkte, die wir schon in vorigen Kapiteln gesehen haben. Deswegen werde ich nicht hier auf alles Einzelne eingehen. Wichtig finde ich in diesem Zusammenhang, dass man sieht, hier wird nochmal angespielt eigentlich auf den Reichtum, den Israel zu Beginn der Wirkungszeit Hoseas hatte. Der wirtschaftliche Erfolg, der da war. Und wozu es sie gebracht hat. Sie haben ihr Gold und Silber in Götzenbilder umgeformt. Was war ihr Gott? Ihr Reichtum, ihr Wohlstand. Das Gute haben sie verworfen. Und da musste ich drüber nachdenken, was ist denn das Gute? Was ist gut? Was denken wir über das Gute? Es gibt ja verschiedene Definitionen davon, was gut ist. Wenn du mit Menschen redest, dann werden die dir immer wieder sagen, ja, das ist eine gute Sache oder das ist gut oder ja, wenn man das so macht, das ist gut. Und wenn du genau hinhörst, merkt man, dass es sehr unterschiedliche Definitionen davon gibt, sehr unterschiedliche Sichtweisen von dem, was gut ist. Viele Leute laufen rum und ich würde sagen, es sind eben nicht nur Nicht-Christen, sondern genauso wir Christen laufen auch oft rum und halten das für gut, was uns, insbesondere mir, gut tut. Was mir nützlich ist, was mir Wohlbehagen bringt, was mir Bequemlichkeit bringt, das ist gut. Ja, wenn ich irgendwie Schmerzen nicht erleiden muss, dann ist das gut. Wenn ich irgendwie ein schönes Erlebnis habe und mich gut fühle, dann ist das gut. Wenn ich aber traurig werde und niedergeschlagen, niedergedrückt, wenn ich Schmerzen leiden muss, dann ist das nicht gut. Und so teilen wir die Dinge ein, die gut sind und nicht gut sind. Und auch unser Handeln richten wir danach aus. Wenn es um das gute Handeln geht, das ist das, was man Ethik nennt. Unsere Ethik ist oft davon einfach nur geprägt, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Was tut weh, ja, und was fühlt sich gut an. Und als Christen sagen wir dann, Gott kann das ja nicht wollen, dass ich mich schlecht fühle. Das kann doch nicht wahr sein. Gott möchte doch, dass es mir gut geht, dass ich dass ich mich gut fühle. Und wisst ihr, Geschwister, das ist ja gar nicht so ganz falsch. Als Gott die Welt geschaffen hat, hat er nach jedem Tag die Schöpfung sich angeguckt und hat gesehen, das ist gut. Sieht gut aus. Schön. Gut. Und als er den Menschen geschaffen hat, hat er gesagt, gut. Und als das Ganze fertig war, hat er gesagt, sehr gut. Und gut heißt, dass es eine wunderbare Harmonie, eine wunderbare Ordnung ist, in denen es allen gut geht. Gott hat den Überblick. Gott sieht über unseren eigenen Tellerrand hinaus. Wisst ihr, wir haben immer nur unsere Perspektive. Wir sehen uns selbst. Vielleicht sehen wir noch unsere Familie. Vielleicht sehen wir noch unsere Nachbarschaft, unsere Freunde. Vielleicht sehen wir noch unsere Stadt. Vielleicht sehen wir auch noch unser Land. Vielleicht sind wir auch so großartige Humanisten, die unsere Welt sehen. Vielleicht sind wir universale Menschen, die sogar die gesamte Schöpfung im Blick haben und sagen, ja, wir wollen das Gute für die ganze Schöpfung, für Mensch und Tier, für alles, was lebt. Im Sinne von 1. Mose 1. Gott hat uns doch den Herrschaftsauftrag gegeben, damit wir diese Erde gerecht und auf gute Weise segnen, führen, leiten. Und das ist nicht verwerflich grundsätzlich. Es ist nur, dass das Bewusstsein dafür fehlt, dass etwas Entscheidendes dazwischen getreten ist, nämlich der Sündenfall. Dass wir Menschen das gar nicht können. Wir sind gar nicht fähig dazu, gut zu sein. Gut im Sinne, wie Gott gut definiert. Ein Segen für alle, für alles. Das kriegen wir nicht hin. Unsere Perspektive ist so eng, Geschwister. Selbst wenn wir uns darum bemühen, eine weite Perspektive zu haben. Unser Wissen ist so begrenzt. Wir wissen so wenig. Wir können so wenig vorausschauen, was unser Handeln bringt. Wir meinen es gut, aber wir machen totalen Bockmist. Und am Ende müssen wir dann wieder zurückrudern, weil irgendwie alles wieder durcheinander gekommen ist, ne? Das Gute, das hat Gott mit uns vor. Er hat Gutes mit uns vor. Er möchte uns segnen. Aber es steht was Entscheidendes dazwischen. Die Sünde. Die Sünde, die in jedem Menschen drinsteckt. Die zerstörerische Kraft der Sünde, die ist da. Und die verhindert, dass dieses einfache Prinzip, was wir uns wünschen. Nämlich, dass Gott uns Gutes tut und wir uns gut fühlen und alles ist gut. Das gibt's nicht mehr, Geschwister. Das gibt es nicht mehr. Das wird es einmal geben. Das ist uns verheißen. Der Tag, an dem jede Träne abgewischt wird. An dem kein Tod und kein Schmerz mehr sein wird. Ja, es gibt diesen Tag. Und auf diesen Tag warte ich. Auf diesen Tag hoffe ich. Und viele von euch tun das auch so. Das ist unser Gebet, dein Reich komme. Der Tag, der soll kommen, wo das wieder so ist. Aber wir müssen uns, Geschwister, solange er noch nicht da ist, müssen wir die richtige Perspektive auf unser Leben hier haben. Nicht alles, was mir gut tut, ist auch im Gottes Sinne gut. Weil ich ein sündhafter Mensch bin. Weil ich getrieben werde immer wieder, angepiekst werde von der Sünde. Und die Sünde schmeckt gut. Fühlt sich gut an. Sie führt aber ins Verderben. Sie ist böse. Da muss ich mir nichts vormachen. Natürlich gibt es die Sünde, die dann ratzfatz total negative Konsequenzen nach sich zieht für mich, wo ich sofort merke, scheiße, das war kacke, wo ich so richtig den Druck und die Last hinterher habe, das schlechte Gewissen und wie gesagt, alle möglichen negativen Auswirkungen. Aber das ist nicht immer so, Geschwister. Manchmal ist es so, dass sich die Sünde gut anfühlt und gut anfühlt. Und es bleibt doch so. Klar, es gibt so gewisse negative Auswirkungen, die merke ich dann irgendwie, aber die sind irgendwie zu verkraften. Wenn Hosea sagt, ihr habt das Gute verworfen, dann sagt er hier, ihr habt Gott verworfen in seinem Wesen. Er bestimmt, was gut ist. Ihr vertraut ihm nicht mehr. Ihr sucht nur noch euer Wohlgefallen, eure Bequemlichkeit, euren Spaß, dass ihr euch gut fühlt, dass es euch gut geht, dass es euch nützt. Aber ihr sucht nicht mehr Gott, der weiß, was gut für dich ist, was dir nützt. Lass uns mal eine Geschichte lesen in Markus Evangelium. Ja, dafür haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit. Markus Kapitel 10, Vers 17. Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herbei, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Im Matthäus-Evangelium steht sogar drin: Was soll ich Gutes tun? Und dieser junge Mann hat eine schöne Perspektive in seinem Leben. Er ist nicht allein darauf ausgerichtet, wie sich das Leben gut anfühlt, sondern er fragt nach dem ewigen Leben. Er weiß, dieses Leben ist nicht alles. Es gibt noch mehr. Und da möchte ich hin, da möchte ich dran teilhaben, an diesem Reich Gottes. Da will ich dabei sein. Ich will versetzt werden in dieses Reich. Was muss ich tun? Was muss ich Gutes tun? Er sagt aber: Guter Lehrer. Jesus sagt: Du gehst relativ locker mit dem Wort gut um. Du weißt eigentlich gar nicht, was gut wirklich bedeutet. Jesus aber spricht zu ihm: Was nennst du mich gut? Warum machst du das? Was hast du für ein Denken über das Gute? Niemand ist gut als nur einer. Gott, wenn du auf der Suche nach dem Guten bist, wenn du wissen willst, was gut ist, was böse ist, dann such Gott, frag Gott, er weiß es. Dann lerne Gott kennen, er ist gut. Vertrau nicht auf dein Bauchgefühl. Dein Bauchgefühl lügt dich an. Suche Gott, frage ihn, was ist gut. Und Jesus sagt hier, ne, wenn du mich jetzt fragst und mich gut nennst, überleg dir, was du da tust. Entweder nimm dein guter Lehrer zurück oder begreife, dass ich mehr bin als einfach nur ein Lehrer. Dass ich Gott bin, der zu dir kommt. Und dann spricht Jesus ganz konkret: Okay, wenn es darum geht zu wissen, was gut ist und was zum ewigen Leben führt, dann müssen wir also zu Gott gehen, dann müssen wir Gott fragen. Und du als Jude, du weißt doch, was gut ist. Es ist dir geoffenbart worden. Du kennst die Gebote. Kennen wir die Gebote? Wissen wir, was gut ist? Und nicht nur im Kopf, sondern auch von Herzen. Dann sind wir davon überzeugt, dass das gut ist, was hier steht. Oder sagen wir: Ja, meistens ist es hilfreich, aber in Ausnahmefällen oder in besonderen Situationen, da ist es halt, muss man das anders sehen, muss man ein bisschen differenzierter sehen. Manchmal ist es auch gut, doch nicht ganz die Wahrheit zu sagen. Oder manchmal ist es auch gut, mitgehen zu lassen. Diese ganze Relativierung, die wir letztes Mal auch besprochen haben, diese Vermischung, das Relativieren der klaren Gebote Gottes. Jesus sagt: Das ist gut, Gott ist gut. Und du weißt doch, was gut ist und was zum Leben führt. Die Gebote kennst du und er zählt sie auf. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsches Zeugnis reden. Du sollst nichts vorenthalten, heißt eigentlich nichts, du sollst nicht betrügen. Das ist hier nicht unbedingt direkt in den 10 Geboten enthalten, aber Jesus fügt es hier hinzu. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Einfach diese 10 Gebote, zumindest bezogen auf das mitmenschliche Miteinander, zählt Jesus hier auf. Er aber sagte zu ihm: Lehrer, dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Ich tue nur Gutes. Schon ein starkes Zeugnis, was der junge Mann hier hat. Ich wünschte, ich könnte das sagen. Mit voller Überzeugung. Manchmal hat man darüber nachgedacht, wer dieser junge Mann gewesen sein könnte. Es gibt so Spekulationen, die sagen, vielleicht könnte es Paulus gewesen sein. Als unbekehrter Saulus, als junger Mann. Er sagt uns später, im Gesetz war er untadelig. Er hätte es sein können. Wenn er es nicht gewesen ist, dann hätte er es zumindest sein können. Ein Eiferer für den Herrn. Voll überzeugt davon, dass Gott gut ist und seine Gebote gut sind. Aber dennoch nicht ganz klar, was eigentlich wirklich gut ist. Das werden wir noch sehen. Weil Jesus kommt, bricht zu dem Zentrum seines Lebens vor. Es ist doch eher an der Oberfläche sein Halten der Gebote. Seine Selbsterkenntnis ist auch gering. Wenn ich mir vorstelle, dass jemand tatsächlich all das hier gehalten haben soll von seiner Jugend an, weiß ich nicht. Ich hätte ihn sicherlich gefragt, stimmt das wirklich? Ich hätte so ein bisschen nachgebohrt. Aber Jesus macht das hier nicht. Er kommt auf andere Weise zum wunden Punkt seines Lebens. Aber ich wünschte mir, dass wir mehr Leute hätten unter uns, dass ich mehr so wäre, diese Haltung zu haben, die Gebote in Ehren zu halten, zu wissen, dass es echt ein Vorrecht ist, zu wissen von Gott, was gut ist. Nicht dabei im Dunkeln zu tappen, nicht immer ständig auf mein Bauchgefühl Bezug nehmen zu müssen und denken, ja, fühlt sich das gut an oder nicht, sondern genau zu wissen, was gut und böse ist. Gott sagt es mir. Er offenbart es mir, was nützlich ist, was nicht nützlich ist. Denn diese Gebote sind vielleicht im ersten Moment nicht so einfach zu halten. Im ersten Moment erfordert das von mir Überwindung. Vielleicht tut es im ersten Moment weh, Gott konsequent nachzufolgen. Aber letztendlich ist mir verheißen das ewige Leben. Ist das nicht wunderbar? Das ist das, was Gott dem Volk Israel gegeben hat, die Gebote als wunderbarer Segen zu zeigen, was wirklich nützlich, gut ist, hilfreich, lebenswert, was zum Leben führt. Wenn wir doch diese Liebe auch zum Gebot hätten, wie viele Juden das haben. Wir meinen aber, wir sind befreit vom Gebot, was ja in gewisser Weise stimmt. Und deswegen können wir es ad acta legen. Wir leben ja unter der Gnade. Was kümmern mich die Gebote? Brauche ich nicht. Ich lebe ja jetzt in der Freiheit mit Gott und lebe so mein Leben und Gott wird mir schon zeigen, was gut und böse ist. Nein, Gott hat uns seine Gebote und sie gelten auch für uns als Christen. Jesus setzt sie hier nicht außer Kraft und sagt, ja, stimmt, das war früher, aber jetzt gilt das ja nicht mehr. Es offenbart uns immer noch das, was Gott will, was seine Freude ist, was gut ist, wird uns darin offenbart. Und er liebt diese Gebote und er wandelt darin. Und wisst ihr, was das in Jesus auslöst? Hier steht, Jesus blickte ihn an, gewann ihn lieb. Er freut sich daran, wenn einer von ganzem Herzen danach trachtet und darin nicht nur danach trachtet, sondern darin wandelt in diesen Geboten Gottes. Auch wenn er vielleicht ein bisschen beschränkt ist und nicht sieht, wie er versagt, auch wenn er nicht ganz klar ist darüber, wie er das Wort gut denn nun wirklich zu verwenden hat, dieses Attribut, diesen Charakter, Dennoch gewinnt Jesus ihn lieb und spricht zu ihm: Eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib den Erlös den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Jesus will ihn bei sich haben. Er sagt: Wunderbar, du bist ein toller Typ. Ich hätte dich gerne in meiner Mannschaft. Komm, lass uns mal zusammen gehen. Ich gehe nämlich weiter, sagt Jesus. Ich gehe hier nämlich einen Weg mit meinen Jungs und Mädels. Wir gehen zusammen einen Weg. Willst du nicht mitkommen? Aber er wusste ganz genau, was im Herzen dieses Menschen ein Problem ist. Er hängt mit seinem Herzen fest. Er kann nicht einfach aufstehen und mitgehen. So wie das andere Jünger getan haben. Er hat sie gerufen, hat gesagt: Komm, folg mir nach. Und die sind aufgestanden, haben alle stehen und liegen gelassen und sind mit ihm gegangen. Er weiß, dieser Junge, das ist ein toller Typ, ich hätte ihn gern dabei. Aber ihn fesselt noch etwas. Er muss noch was loslassen, damit er mit mir mitgehen kann. Jesus ist auf dem Weg, auch heute noch ist er auf dem Weg. Er bleibt nicht stehen, er geht weiter. Und er geht hier, wo geht er hier hin? Es wird in Kapitel 10, Vers 1 gesagt, dass er auf dem Weg nach ins Gebiet von Judäa und jenseits des Jordan auf dem Weg war. Und später wird uns gesagt dann in Vers 32, sie waren aber auf dem Weg und gingen hinauf nach Jerusalem. Sein Weg ist, klar, er geht nach Jerusalem. Und was wird in Jerusalem passieren? Er wird gekreuzigt werden. Da geht er hin. Er geht schnurstracks auf dem Weg zur Kreuzigung. Und er ruft Leute, mit ihm mitzukommen. Er ruft diesen jungen Mann und sagt: Komm, komm mit mir mit. Aber lass diesen Scheiß los, der dich hält, der dich bindet. Was ist das? Das ist sein Reichtum, seine Schätze, die er so gesammelt hat. Sein Wohlbehagen, seine Bequemlichkeit, dass die Güter dieser Welt, er hat viele Güter, Gutes, viel Gutes hat er im Leben gesammelt. Wenn wir einen vollen Kühlschrank jetzt heute zur Feiertagszeit haben, wenn wir ein dickes Bankkonto haben, wenn wir ein gut funktionierendes, schick aussehendes Auto vor der Tür stehen haben, tolles Häusle, dann denken wir: Mann, geht's mir gut. Wir gucken nur auf das äußerliche, vergängliche, Geschwister. Wisst ihr, wem es gut geht? Diesen armen Schluckern, die mit Jesus hinterherdackeln. Denen geht's gut. Warum? Weil dieser junge Mann hier, und das ist richtig eine tragische Geschichte, hier steht: Er aber ging entsetzt über das Wort traurig weg, denn er hatte viele Güter. Entsetzt ist er darüber. Traurig geht er weg. Entsetzt ist er darüber, ich weiß es nicht, das steht ja hier nicht genau drin, aber ich kann mir vorstellen, dass hier plötzlich Jesus den Schleier wegreißt von seinem Herzen. Wisst ihr, das war alles, ne? Er hat so viel gearbeitet, um vor Gott angenehm zu sein, um Gott, ja, um das ewige Leben zu erlangen. Er hat da alles für gegeben, hat sich reingekniet, liebt diese Gebote. Und jetzt konfrontiert ihn Jesus damit: Das reicht nicht, mein Junge. Du hast alles gegeben, du hast alles gezeigt, aber es reicht nicht. Weil da ist was tief drin in deinem Herzen, wo du hängst. Und das musst du weg, das musst du loslassen. Und er ist schockiert über die Tatsache, dass Jesus ihm so ins Herz sehen kann. Er ist schockiert darüber, wie wenig seine ganzen Anstrengungen ihm helfen. Und er ist vielleicht auch schockiert darüber zu erkennen, dass das, was er immer als gut empfunden hat, als Segen vielleicht sogar, wofür er sogar Gott dankbar war, dass es jetzt plötzlich ihm zum Fluch wird, weil er nicht frei ist, weil es ihn bindet, weil er gebunden ist und nicht wegkommt. Dann wird er traurig und geht wieder zurück an seinen Ort und bleibt dort in seinem Häuschen mit Garten, mit Auto vor der Tür, super Job, tolle Lebensaussichten, findet vielleicht eine tolle Frau, große Familie, klasse Leben, traurig, geht er weg, weil er nicht mit Jesus mitgehen kann. Der geht weiter. Und er hat ihn gerufen. Und er kommt nicht mit. Er ist gebunden. Was für eine traurige Geschichte. Hosea sagt, ihr habt euch eure Prachthäuser gebaut. Ihr habt aber das Gute habt ihr verworfen. Jesus blickte umher und spricht zu seinen Jüngern, wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen. Ich finde es schön, wie allgemein Jesus das hier formuliert. Wisst ihr, Güter können ja so viele verschiedene Dinge sein. Es muss ja nicht unbedingt das dicke Bankkonto, das große Haus, das tolle Auto sein. Es können auch noch ganz viele andere Dinge sein. Güter, die wir haben, die wir besitzen. Irgendetwas, was es uns gut tut. Wisst ihr, bis dahin, und so verrückt ist das, wir würden von den Einsätzen da im neuen Land in der Drogenszene, da gehst du zu den Drogenabhängigen hin, fängst Gespräche an und was weiß ich, ne? Und es stellt sich raus, die Leute sagen, nee, ich will nicht raus aus der Droge, so, ne? Weil das etwas ist, letztendlich ist es etwa ein Gut, was sie haben, was ihnen gut tut in irgendeiner Form. Du sagst von außen, das tut dir nicht gut, das macht dich kaputt. Aber der Mensch ist so verwirrt, so verdreht, dass er denkt, das Gute oder das, was ich empfinde, das ist doch gut oder das tut mir gut, also muss es doch gut sein. Wisst ihr, und wir sind alle irgendwie so drauf. Weil wir das Gute verwechseln. Weil wir verwechseln das Gute, was sich für mich gut anfühlt oder was sich für mich als gut erscheint, mit dem, was wirklich gut ist. Wo Gott mir offenbart, was gut ist. Und ich merke, diese Güter, die halten mich fest. Die halten mich hier an dieser Erde fest. Ich kann nicht mit Jesus weiterziehen, weitergehen. Oh, die Zeit rennt weg, Geschwister. Es ist leichter, dass ein... Ich spring mal hier jetzt. Die Jünger begreifen das, dass es nicht nur um Reichtum geht, sondern dass es generell um uns alle geht. 26. Die Jünger gerieten ganz außer sich und sprachen zueinander. Und wer kann dann gerettet werden? Das betrifft uns alle. Und Jesus aber sah sie an und spricht, bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Gott hat es getan, er hat uns errettet, er hat uns aus der Finsternis versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Es ist sein Handeln, er wirkt es in dir und in mir, er will es wirken. Und die Jünger sind ja mitgegangen, hier steht es, Petrus begann und sagte, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Haben wir doch gemacht. Da sagt Jesus, wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen. Hier zählt Jesus mal auf, was alles so Güter sein können. Er zählt vor allen Dingen menschliche Beziehungen auch auf. Der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit, Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter und Kinder und Äcker. Er sagt, das fängt jetzt schon an. Du gehst nicht leer aus in diesem Leben. Gott lässt sich nicht lumpen. Wenn du die Dinge loslässt, du gewinnst nur. Unter Verfolgung. Jesus hat das immer gesagt. Du musst dir nichts vormachen. Leiden gehört dazu. Und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Jesus sagt, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Das ist das, was wir im Zeugnis von Jana gehört haben. In dem Moment, wo sie losgelassen hat, wo sie sagen konnte, okay Gott, ich vertraue dir. Auch wenn ich nichts bekomme. Wenn keiner sich hier um mich kümmert. Wenn ich ganz alleine hier in meiner Bude hocke und tagtäglich tiefste Schmerzen von Einsamkeit und Heimweh habe und Traurigkeit. Du hast mir zugesagt, dass du mit mir bist und ich halte fest daran und ich bleibe bei dem, was du mir aufgetragen hast. Ich gehe mit dir, Jesus. Gott hat sie reich beschenkt. Zack, so. Oft ist es diese Entscheidung. Wisst ihr, diese Entscheidung, vor der der junge Mann stand, einfach zu sagen, okay, gut, mache ich. Ich mache es einfach. Was soll mir denn passieren? Ich kann es doch einfach machen. Und los geht's, mit Jesus mit. Und mal sehen, wo die Reise hingeht. Spannende Geschichte. Wisst ihr, und das ist das, ich komme da jetzt kaum zu, aber es ist auf der einen Seite etwas, was ich denke, was uns persönlich betrifft, ganz persönlich jeden Einzelnen hier unter uns. Die Frage, gibt es Dinge in meinem Leben, die mich festhalten, mit Jesus mitzuziehen? Egal, wohin er mich auch führen mag. Und dann gilt es aber auch für uns als Gemeinde, Geschwister. Und da ist was echt passiert jetzt die letzten Tage, das ist echt krass. Letzten Dienstag habe ich einen Anruf gekriegt, wo mir gesagt wurde, Herr Mahal, ich habe eine schlechte Nachricht für Sie, wir müssen leider den Mietvertrag, Cinemax, müssen wir leider kündigen. Tut uns sehr leid, weil wir sind ja eigentlich sehr froh, dass Sie da sind und so weiter, aber wir müssen leider kündigen, weil das Haus wird verkauft zum 31.08. Und wisst ihr was? Ich war, als ich diesen Anruf bekommen hatte und aufgelegt habe hinterher, habe ich gedacht, cool. Ich habe nicht gedacht, oh Scheiße, was machen wir jetzt? Und wie geht's jetzt weiter? Und wo sollen wir den Gottesdienst feiern? Und Kacke, das funktioniert doch alles nicht. Und wie machen wir das denn? Ich habe gedacht, und Geschwister, ich bin darüber total Gott dankbar, weil das ist nicht, das habe ich nicht unbedingt in mir. Klar, ich bin eher so ein Typ, der sich wenig Sorgen macht, aber dass ich so überzeugt war, das war echt vom Herrn. Und ich habe mich echt gefreut und habe gedacht, ja, es geht weiter. Warum? Und dann fiel mir ein, Mann, wir haben gerade 4 Tage vorher zusammen als Älteste, hatte Gott mir das nochmal aufs Herz gelegt, echt, lass uns mal intensiv beten, eine Zeit des Gebets nehmen, lass uns mal intensiv Zeit nehmen zu beten, auch für neue Räume. Weil ich hatte eine Mail gekriegt von einem lieben Bruder, einem Geschäftsmann aus der Schweiz, dem wir diesen Vertrag nochmal gezeigt hatten, den wir jetzt den Vorvertrag, den wir bekommen haben von einer neuapostolischen Gemeinde. Und der hat uns in der Weise nochmal ermutigt, dass er gesagt hat, das Wichtigste ist jedoch die göttliche Führung, respektive die Bestätigung durch den Heiligen Geist, dass der Kauf richtig ist. Und in dieser Hinsicht wünsche ich euch einfach Gottes Führung und bete dafür, dass ihr richtig entscheidet. Da habe ich viele verschiedene Dinge, Hinweise bekommen, Unterstützung. Am Dienstagmorgen, bevor ich diesen Anruf bekommen hatte, hatte mir eine Schwester den Vers, wenn du glaubst, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Im Nachhinein auch gesehen, das passt alles zusammen. Und dann Mittwoch kam dann die schriftliche Kündigung, lag dann vor. Und an diesem Tag fällt mir die Idea Spektrum in die Hand, ja, christliche Nachrichtenzeitung, Wochenmagazin. Und da hatten sie die Jahreslosung für 2013 hinten drauf gedruckt. Ich habe diese Losung, die ist schon länger bekannt, Also das ist jetzt nicht, dass es das erste Mal hier da abgedruckt ist, sondern ich hätte auch schon vorher das mal hören können. Habe ich aber nicht. Ich habe es genau am Mittwoch in die Hand gekriegt. Ich lese aus dem Hebräerbrief, den wir ja gerade in der Bibelstunde lesen, Kapitel 13, Vers 14. Werden wir also in den nächsten Wochen noch dazu kommen. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Jesus geht weiter, Geschwister. Und er sagt uns als Gemeinde, komm, folgt mir nach. Lass uns mal weitergehen. Ich habe noch was vor. Und ich sage, ja, Jesus, lass uns weitergehen. Ich weiß nicht, wohin. Das werde ich jetzt auch bis zu meiner Abreise nach Indien, werde ich auch nicht klären. Wir werden nach Indien fahren und dann werden wir sehen, wenn wir im neuen Jahr wieder da sind. Aber ich vertraue Gott, dass er uns was gibt für die Zwischenzeit. Oder, ich weiß auch nicht. Ich sehe es aber auch vor allen Dingen als Bestätigung nochmal, als dieses Zeichen, was ich eigentlich gebetet habe im Ältestenrat, dass Gott einfach durch den Heiligen Geist nochmal ein Zeichen gibt dafür, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind mit den neuen Räumen. Und sehe dadurch auf jeden Fall eine Bestätigung für uns. Und wenn Gott es schenkt, dass wir jetzt durch die Vertragsverhandlungen durchkommen und dass alles unterschriftsreich ist, dann kann ich im vollen Vertrauen auf Gott diese Unterschrift leisten, weil ich weiß, dass er uns da recht führt. Aber Geschwister, wir werden das nicht erleben, wenn wir auf unseren Gütern, auf dem, was wir meinen, was gut für uns ist, beharren. Auch geistlich, persönlich, als Gemeinde. Wenn wir nicht bei dem bleiben oder das in Augenschein nehmen, was wirklich gut ist, was uns auf dem rechten Weg führt. Wenn wir nicht dranbleiben an Jesus, mit ihm mitgehen in die Richtung, wo er hingeht. Wenn wir sitzen bleiben und meinen, naja gut, wir haben doch alles, ne, wir haben doch vorgesorgt. Jetzt leben wir so unser Leben in unserem Häuschen, geistlichen Häuschen, mit unserem kleinen geistlichen Garten, unserem kleinen geistlichen BMW vor der Tür. Weitergehen, mit Jesus mitgehen, wo er uns jetzt gerade hinführt und was er mit uns machen will. Vielleicht neue Dinge, die ungewohnt sind. Bist du bereit mitzugehen? Jeder Einzelne hier muss mitgehen. Das ist wichtig. Du bist wichtig. Das ist nicht nur so eine kleine Clique von Leuten, die hier engagiert in der Gemeinde mitarbeiten. Jeder Einzelne ist hier gefragt. Willst du mitkommen? Jesus sagt, folge mir nach. Aber vielleicht gilt es für dich, bestimmte Güter aufzugeben. Ganz persönlich und auch für uns als Gemeinde. Das Tolle ist, mit unseren Gütern können wir andere noch segnen. Jesus sagt, ja, verkauf alles und gib's den Armen. Wir können sogar andere damit segnen, mit unseren Gütern. Wenn wir sie loslassen. Jesus, wir danken dir dafür und wir wollen einfach uns davon bewegen lassen, was du heute auch so wieder zusammengefügt hast an Botschaften, Jesus, für uns, die da voll drauf sich kristallisieren, dass wir in dieses Gebet einstimmen. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, wie im Himmel, so in mir, mit mir, Jesus. Und wenn es heißt, dass ich mit dir nach Jerusalem gehe, Herr, du hast das Kreuz getragen, du bist aber auch auferstanden. Und wir wollen mit dir gehen, egal wo es hingeht und auch wenn es weh tut. Wir wollen uns so entscheiden, wie unsere Schwester sich entschieden hat. Wenn es Leiden kosten sollte, ich gehe mit dir. Du bist mit mir und ich will bei dir bleiben, Jesus. Wir haben die Zusage, dass du uns nicht enttäuschen wirst. Wir wollen uns daran halten, wollen dir vertrauen, Jesus. Loben und preisen dich und danken dir, Herr. Amen.